Die Stufe, auf der das Bewusstsein des Lebewesens von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur angezogen ist, nennt man bedingtes Leben. Die Stufe, auf der das Bewusstsein des Lebewesens von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur angezogen ist, nennt man bedingtes Leben. Doch wenn das gleiche Bewusstsein an der höchsten Persönlichkeit Gottes haftet, befindet man sich im Bewusstsein der Befreiung. Erläuterung. Hier wird ein Unterschied zwischen Krishna-Bewusstsein und Maya-Bewusstsein gemacht. Guneshu oder Maya-Bewusstsein bedeutet Anhaftung an die drei materiellen Erscheinungsweisen der Natur, unter denen man manchmal in Tugend und Wissen, manchmal in Leidenschaft und manchmal auch in Unwissenheit handelt. Diese verschiedenen Tätigkeiten in den Erscheinungsweisen, in deren Mittelpunkt die Anhaftung an materiellen Genuss steht, sind die Ursache für das bedingte Leben. Wenn das gleiche Cheta oder Bewusstsein auf die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna übertragen wird, das heißt, wenn man Krishna bewusst wird, befindet man sich auf dem Pfad der Befreiung. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Askatyade Sadaline Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Cheta Kalvasya Bandaya Muktaye Chatmano Matam Guneshu Shaktam Bandaya Ratang va pungsi muktaye. Die Stufe, auf der das Bewusstsein des Lebewesens von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur angezogen ist, nennt man bedingtes Leben. Doch wenn das gleiche Bewusstsein an der höchsten Persönlichkeit Gottes haftet, befindet man sich im Bewusstsein der Befreiung. Ich glaube, dass wir alle in unserem spirituellen Leben die Erfahrung davon gemacht haben, dass unser Krishna-Bewusstsein oder unser Zustand im spirituellen Leben völlig abhängig von unserer bewussten Ausrichtung ist. Gerade ein spiritueller Mensch versucht, sich von der Illusion zu lösen, dass Glück und Leid etwas ist, was sich außerhalb von ihm abspielt. Glück und Leid ist etwas, was wirklich ganz und gar eine Frage der Interpretation ist, die durch unseren Geist stattfindet. Wenn wir deswegen zufrieden und erfüllt sein wollen im Krishna-Bewusstsein, ist es nicht wichtig, unsere äußeren Umstände zu beeinflussen und zu versuchen zu regeln, sondern vielmehr unser Bewusstsein. denke, dass jeder von uns das theoretisch schon gehört hat, oder? Das sind allgemein Plätze für uns. Aber ich glaube, dass wir immer wieder kämpfen mit der Umsetzung dieser Punkte, dieser einfachen spirituellen Prämisse, und möchte deswegen heute gerne ein bisschen darüber sagen. Obwohl wir eigentlich wissen, dass ich nur Krishna bewusst sein müsste und dann überall, auch in sogenannten schwierigen Umständen, stabil und glücklich sein würde im Krishna-Bewusstsein, ist es doch so, dass wir so wenig darin geschult sind, unseren Geist zu kontrollieren, so wenig daran gearbeitet haben, sodass äußere Umstände uns immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Devotee darüber gesprochen. Dieser Devotee ging in eine schwierige äußere Situation. Um es genauer zu sagen, er ging in eine Operation hinein. Und er fragte mich um einen Rat. Er rief mich an und ich habe dann aus meinem Erfahrungsschatz gesprochen und gesagt, du musst in der Zeit der Operation oder erstmal vor der Operation in einen inneren Bereich gehen, in das Herz, ich habe ihm ein Bild gegeben, in den Tempel des Herzens. Und dann sagte er, es ist schon ein bisschen spät, ich bin sehr gestört, ich habe hier etwas unterschreiben müssen gerade, dass ich alle Risiken für die Operation selber trage. Du musst in den inneren Tempel gehen. Besinn dich einfach auf Krishna in deinem Herzen. Also dein Geist musst du auf Krishna jetzt richten. Der Geist, der sitzt im Herzen. Und habe ihm so ein paar Tipps gegeben, wie man an Krishna denken kann, im Krishna-Buch lesen und so weiter. Oder einfach Zuflucht suchen bei Krishna, dass man zu ihm betet, bitte Krishna, gebe mir die Kraft, dir zu dienen. Oder wenn das nicht geht, einfach intensiv chanten und hören, wie das Mantra hören. Und so ein paar normale Tipps, die jeder von euch schon tausendmal gehört hat. Und so nach ein paar Tagen rief ich ihn an und fragte, so wie ist es gegangen? Und er sagte, ich habe es schon probiert, aber als ich in die Halle reingerollt wurde, merkte ich plötzlich, wie die Wände meines sogenannten Tempels, den Tempel meines Herzens, eingerissen wurden von Angst und Sorge und Verzweiflung und so weiter. Und als ich dann in dieser demütigenden Operation war, da war bald gar nichts mehr da. Ich glaube, wir alle wissen, wir haben theoretisch verstanden, dass unser Leben abhängig ist von dem Level des Bewusstseins, auf dem wir leben. Aber wir wissen, dass genau das immer wieder herausgefordert wird durch äußere Umstände. Und wir sehen immer wieder, dass wir an diesem Punkt scheitern in unserem spirituellen Leben und wieder auf die materielle Ebene kommen. Ich werde heute also nicht eine Lecture geben, wie immer, sagt, kontrolliert euren Geist, Prabhus und Matas, weil das funktioniert anscheinend nicht. Ich glaube, wir müssen mal jetzt endlich praktisch werden. Wir sind jetzt hier 15 Jahre dabei oder 5 Jahre dabei oder 2 Monate, und ob es nun beim 15-jährigen Devoti oder beim 2-Monats-Devoti ist, es scheint das Gleiche zu sein. Wenn die Umstände tough werden, versagt ein Hare Krishna jämmerlich. Nicht? Seien wir mal ehrlich hier. Irgendwas ist in unserer Praxis nicht gut. Ich muss jetzt, ihr merkt, es wird heute eine etwas intensive Lecture. Ich bereite das Feld schon vor, indem ich ein bisschen provokativ spreche. Lasst uns doch jetzt mal, weil anscheinend wir Hare Krishnas so jämmerliche Versager sind in der Umsetzung von spirituellen Prinzipien. Lasst uns doch versuchen, jetzt mal den Hatha-Yoga-Weg zu konsultieren und zu sehen, ob wir da, die beschäftigen sich ja mit Geisteskontrolle, ob wir da ein paar Hinweise kriegen. kriegen schon eine positive Wendung rein. Wir müssen jetzt erstmal das Thema einkreisen. Übrigens, es ist nicht richtig zu sagen, dass nur die Devotees Krishnas hier Schwierigkeiten haben. Das ist das Problem schlechthin. Im Himalaya habe ich einen Yogi getroffen, der mir das gleiche Problem auf seine Weise geschildert hat. Er hat ein bestimmtes Wissen, aber wenn die Umstände in seinem Leben so hart werden, dann fällt er auf die Ebene zurück. Ich möchte es jetzt nur euch ansprechen mal, nicht ihr, oder uns hier, ich ziehe mich auch dazu. Im Yoga wird gesagt, dass die gesamte Ziel des Yogas ist, Yoga Chitti Vritti Nirodha, das ist Patanjali, sagt, die Bedeutung von Yoga ist es, die Wirkungsweisen des Geistes zu beruhigen und zu besänftigen. Der Geist muss kontrolliert werden. Das ist das ganze Ziel der Yoga-Praxis. Und die Yogis haben sich mit 5 verschiedenen Zuständen des Geistes befasst, von denen die letzten 2 anstrebenswert für die Yogis sind. Die erste Ebene des Geistes ist, dass der Geist Chitta ist oder gestört. In der Bhagavad Gita spricht Sri Krishna darüber. Übrigens, die Yoga-Dinge, die ich jetzt sage, sind richtig. Die greift auch Krishna auf. Das sind allgemeine Plätze. Wir praktizieren auch Bhakti-Yoga. Es ist nicht gut, jetzt zu sagen, okay, nun hören wir mal nicht zu, nun geht es um Hatha-Yoga. Das ist nicht für uns. Wir sind fortgeschrittener. Das ist auch bei uns jetzt so, was wir jetzt hören. Chitta ist die erste Stufe des Bewusstseins, dass der Geist gestört ist. Krishna sagt in der Bhagavad Gita hierüber, Chanchala hi mana Krishna, der Geist ist, das sagt Arjuna. Arjuna sagt zu Krishna, der Geist ist unstet, er ist flackerhaft. Chanchala ist, er kann sich nicht mit einem Thema beschäftigen. Wir werden was bei dieser Vorlesung mehrere Male merken, wenn unser Geist abgelenkt ist. Das ist die erste Stufe des Bewusstseins. Chitta, gestört oder flackerhaft. Die zweite Ebene des Geistes ist Mudha oder verwehrt. Was damit gemeint ist, dass der Geist, wie in diesem Vers des Bhagavatams gesagt wird, von den Erscheinungsweisen beeinflusst wird. Er ist nicht in einer ruhigen Stelle, sondern wird plötzlich von Rajas erfasst, worauf sich hin Wünsche im Geist bilden und auch Zorn, wenn man merkt, dass die Ziele, die man sich gesetzt hat, nicht eingesetzt werden. Dann ist der Geist hiervon in Verwirrung gesetzt. Oder wenn die Erscheinungsweise der Tamas, der Unwissenheit kommt, dann ist der Geist sehr schläfrig oder er ist das Gegenteil von scharf, Dulli, nicht? Ja, der Geist ist so ein kleiner Dulli-Mann da, nicht? Oder man leicht zu Faulheit. Ihr kennt das vielleicht in eurem spirituellen Leben, dass manchmal ist man unglaublich aufgedreht und hat Ziele und ist sehr, sehr fixiert, aber es ist eine Leidenschaft. Und wenn man diese Ziele dann nicht erreicht, ist man sehr gestört und zornig. Oder ihr kennt es, dass man manchmal mit sich gar nichts anfangen kann. Man kann nicht sich konzentrieren auf spirituelle Themen. Man könnte sich theoretisch noch gerade eine Fernsehsendung reinziehen oder ein Video oder eine Kinovorstellung. Das soll ja auch in der Praxis schon ausprobiert werden sein von den Devotees. Aber der Geist hat keine Kraft von sich selber, irgendetwas zu denken und zu durchdringen und so weiter und so fort. Das ist, oder man merkt, man fühlt sich irgendwie unwohl, aber man kommt nicht auf eine andere Ebene. Im Tempel kommt das sehr. Gestern hat mir jemand geschrieben aus einem Tempel, Deutschland, hat gesagt, unser Tempel schwankt immer zwischen Leidenschaft und Unwissenheit. Zwischen Sattva und Tamagun. Nicht, was mit Tamagun der Devotee ausdrücken wollte, ist, dass wir einfach nicht keine Schärfe in unserem Geist haben und uns nicht richtig vertiefen können in unser spirituelles Leben. Auf dieser Stufe heißt der Geist Mut haben. Er ist verwirrt. Die dritte Stufe ist Vikshipta. Chipta war gestört, flackerhaft, und Vikshipta heißt, es abgelenkt. Zwischen der ersten Stufe, wo der Geist flackerhaft und gestört ist, und der dritten, der abgelenkten, gibt es einen Unterschied. Nämlich, dass der Geist manchmal ruhig und stetig ist. Also schon einigermaßen fixiert, aber dann wieder in so Perioden hineinkommt, Zeitdauer, wo er fürchterlich unfähig ist, sich zu konzentrieren. Wie ist es eben bei dir aufgefallen? Du warst bis vorhin sehr bei der Vorlesung und plötzlich ging der Geist plötzlich weg und war irgendwo dann da, und jetzt bist du aber wieder zurückgekommen. Wir möchten dich begrüßen aus einem Neuankömmling. Das war eben ein gutes Beispiel für Vikshipta. Das hatten wir aber nicht vorher abgesprochen. Dass der Geist, also obwohl er manchmal ruhig und calm ist, plötzlich dann wieder abgelenkt ist. Die vierte Stufe heißt Ekagra. Auf dieser Stufe ist der Geist konzentriert. Das Beispiel, was Krishna in der Bhagavad Gita gibt, ist, er ist wie eine Flamme an einem windstillen Ort. Das kommt dadurch zustande, dass der Geist von der Erscheinungsweise der Tugend beeinflusst ist. Ihr kennt das bestimmt von eurem spirituellen Leben, dass ihr manchmal für lange Zeit lesen könnt in Prabhupads Büchern und guckt dann auf die Uhr und merkt, schon wieder eine Stunde, wo ist denn die geblieben? Der Geist war wirklich kooperativ, ekagra, er war auf eine Sache ausgerichtet. Krishna spricht in der Bhagavad Gita darüber, wie wir den Geist auf diese Stufe bringen können. Er sagt im 17. Kapitel, Text 16, Zufriedenheit, Einfachheit, Ernst, Selbstbeherrschung und Läuterung des Daseins. Sie sind die Enthaltung in Bezug auf den Geist. In der Erläuterung macht Prabhupada ein bisschen diese Übung, diese Praxis klarer. Den Geist entsagt zu machen, bedeutet, ihn von Sinnbefriedigung zurückzuziehen. Du hast keine Möglichkeit, dass der Geist mal ruhig wird und sich auf eine Sache konzentrieren kann, wenn du dem Geist immer Sinnbefriedigung gibst. Nicht entweder Dinge anschaust oder ein sinnliches Leben führst. Er sollte auf solche Weise geschult werden, dass er immer daran denkt, für andere Gutes zu tun. Das ist eine Schulung. Man kann sich wirklich vornehmen, dass man für andere Gutes tun will, dass man den lieben will, also die Zuneigung schenkt. Ich möchte nur das Beste für die. Die beste Schulung für den Geist ist die Ernsthaftigkeit der Gedanken. Nicht, um die Gedanken ernsthaft zu machen, ist sehr wichtig, dass man versucht, keinen Unsinn zu sprechen. In dem Augenblick, wo man Unsinn spricht oder Prajalpa, wird der Geist unglaublich schlecht beeinflusst. Paribhakti Vilas wird gesagt, wenn man zum Beispiel angenommen will, aufmerksam chanten, nicht? Wenn man aufmerksam chanten will, dann ist es sehr, sehr wichtig, eine Reinheit in den Gedanken zu haben. Kennt ihr das, wenn der Geist nicht rein ist, kann man nicht aufmerksam chanten. Nun, um den Geist rein zu machen, wird gesagt, sollte man schweigen im Haribhakti Vilas. Und unsere Vaishnava Acharyas sagen denn dazu, oder nur über Krishna sprechen. Das ist gleichbedeutend, weil da kein Nonsens in den Geist kommt, wenn du über Krishna sprichst oder wenn du schweigst. Die beste Schulung für den Geist ist Ernsthaftigkeit der Gedanken. Nicht? Und das kommt, wenn du dich einfach bemühst, gut zu sprechen. Das ist eine unglaubliche Kraft da, wenn du sprichst, wie das deinen Geist beeinflusst. Zum Beispiel, das hat ein Devotee in Goloka Dham uns gelehrt. Dieser Devotee sagt immer einen wunderschönen guten Morgen. Statt zu jemandem sagen, morgen oder Messtag heute, oder nicht, wenn ihr einfach sagt, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ein ganz einfach, ist kein spirituelles Prinzip, ist ein materielles Prinzip. Aber wir gehen jetzt mal dem Geist auf die Nähe. Nicht? Das wird euch beeinflussen. Oder wenn ihr schlecht über andere sprecht, das wird euch beeinflussen. Wenn ihr euch dagegen bemüht, das Gute in anderen zu sehen, wird es bei euch anders beeinflussen. Deswegen sagt Srila Prabhupada, er sollte auf solche Weise geschult werden, der Geist, dass er immer daran denkt, für andere Gutes zu tun. So, gut, ich werde euch den Text jetzt nicht ganz zu Ende lesen, weil es geht mir darum, einen bestimmten Punkt aufzubauen, und da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen, wie es gerne wäre. Wer sich interessiert hier für diesen Vers 17, 16, da wird sehr gut von Krishna gesagt, wie wir unseren Geist schulen können. Wenn er gut geschult ist, kommt er dazu, ekagra zu sein, konzentriert. Könnt ihr euch wohl vorstellen, mit welcher Erscheinungsweise der Natur das etwas zu tun hat? Klar, Sattvagun, das ist so, ja, das ist. Sattvagun, und das Beispiel hierfür ist, dass der wie eine Flamme an einem windstillen Ort ist. Das ist aber noch nicht die höchste Stufe. Die höchste Stufe im Yoga heißt Nirudha, völlig kontrolliert. Seht, auf der vierten Stufe ist man noch immer abhängig von äußeren Umständen. Und das ist ja gerade der Punkt, über den wir uns heute Gedanken machen wollen. Genau wie eine Flamme, wenn die dann in einen Ort kommt, wo es nicht mehr windstill ist, dann geht sie ins Flackern. So kann auch ein Devotee, der sich bemüht hat, dadurch, dass er die Sattva-Guna-Ebene erreicht, kann immer wieder zu Fall kommen und beunruhigt werden, wenn die Umstände mal schlecht sind, wenn er seine sattvische Wohnung verlässt und mit der Welt konfrontiert wird. Diese fünfte Stufe, die Nirodha-Stufe, hier wird der Geist plötzlich nicht mehr von außen beeinflusst. Auf dieser Stufe hat man noch die alten Charakteristiken. Man mag so sprechen wie früher und die gleiche Nase haben, die gleichen Augen. Aber man hat keine Identifikation mehr mit dem physischen Körper und ist deswegen immer in seiner spirituellen Natur verankert. Im sechsten Kapitel spricht Sri Krishna über diesen Zustand, das ist ja das Yoga-Kapitel, gibt diesen ganz, ganz bekannten Schlucker. Die Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses, transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. Nicht hier ist der materielle Geist nicht mehr aktiv. Er ist verbrannt sozusagen, wie ein Docht, der verbrannt ist und wo die Flamme nicht mehr flackert. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. In einer solchen Stellung gerät man niemals, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken. Dies ist in der Tat wirkliche Freiheit von allen Leiden, die aus der Berührung mit der Materie entstehen. Dieser Text ist im 6. Kapitel der Gita, Vers 20 bis 23. In Benares oder Varanasi haben Shishtikata und ich einen Yogi gesehen, der in einem Hausboot auf der Ganga lebte und der sich anscheinend mit diesen Stufen sehr auseinandergesetzt hat. Der geht einmal am Tag auf die heftigst befahrenste Straßenkreuzung von Varanasi, wo also und meditiert dort. Das ist schlimm in Varanasi. Also Auspuffgabe. Nur ein absoluter Athlet kann da über die Straße kommen. Der muss sehr schnell sein. Das riecht und stinkt und trottet und brottet und faucht und zischt von der ganzen Vehemenz der menschlichen Geschäftlichkeit. Nicht? Und er sitzt da und meditiert, weil er auf diese Stufe kommen möchte, wo der Geist völlig kontrolliert ist und er eben nicht mehr von äußeren Umständen abhängig ist. Diese Yogis haben das verstanden, was sehr wichtig ist. Um im Leben erfolgreich zu werden, müssen wir nicht die äußeren Umstände kontrollieren, sondern wir müssen es schaffen, den unsteten Geist zu kontrollieren. Ja. Stimmt. Nun ist die Frage, was kann uns als Devotee nützen, um dahin zu kommen? Ich glaube, wir alle verstehen die Notwendigkeit. Wir werden immer Kinder bleiben und immer Anfänger und niemals Krishna bewusst werden, wenn wir nicht langsam den Geist mal auf das spirituelle Thema ausrichten können. Wir werden immer wieder von Glück und Unglück beeinflusst bleiben, wenn wir nicht den Geist stetig machen können und den, wir nennen das im Krishna in unserer Philosophie Samadhi, in eine Verankerung des Geistes kommen und Versenkung des Geistes kommen. So im 12. Kapitel, was können wir jetzt machen? Im 12. Kapitel der Bhagavad Gita, heute sind wir ja total schastisch, merke ich endlich mal, ist ein Vers, den ich gerne für euch rausfinden möchte, 12.8, wo Krishna davon spricht, wie wichtig es ist, für den Devotee den Geist zu fixieren. Wir werden am Anfang noch ein bisschen theoretisch sein in unserer Vorlesung. Bitte seid nicht verzweifelt. Wir werden gleich total praktisch werden. Hier gibt Krishna seinen Devotees die Unterweisung, ihren Geist auf ihn zu fixieren. Mayeva mana adatsva mai budim niveshaya nivatsishyas mayeva ata urvam nasangshaya. 12.8 ist das. Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer erleben. Krishna spricht hier davon, dass man den Geist einfach dazu bringen kann, in ihm zu sein, völlig Krishna-bewusst zu sein. Toshan Krishna Prabhu in ihm lebt, sozusagen, wie in der Atmosphäre lebt, so lebt man in Krishna, wenn man den Geist und die Intelligenz eben ganz auf Krishna richtet. Das ist, wie wir das machen. Die Yogis haben eine unglaubliche Schwierigkeit. Die müssen den Geist, die töten ihn zum Teil ab durch schwere Entsagungen, die sie machen, was wirklich heavy ist, wenn man das sieht. Die können einem wirklich leid tun. Wie die fasten für lange Zeit, bis der Geist still bleibt. Wie die über die Schmerzgrenzen herausgehen. Wie die im heißen Sommer da sitzen und so weiter. Die haben, im Buddhismus meditierst du lange über Paradoxen, das Klatschen einer Hand. Was ja nicht, du versuchst den Geist in dieser Meditation festzubringen. Wie soll das funktionieren, eine Hand? Man braucht doch zwei Hände, um zu klatschen. Und ist der Geist so. Oder die Buddhisten sitzen lange Zeit da. Die haben Sitzübungen, wo sie von morgens bis abends da sitzen. Und einfach sich nicht bewegen können. Und einfach, was immer kommt in ihrem Geiste. Zum Beispiel, das Bein tut mir weh, wie das ist gerade abgehackt worden. Nicht? Oder der Geist tut mir weh, weil er an meine verflossene Liebe denkt. Nicht? Und so weiter. Was immer kommt, muss toleriert und beobachtet werden. Mit Gleichmut. In dem Verständnis, dass es vergänglich ist. So, für den Devotee, um den Geist still zu kriegen. Er soll die Intelligenz, er soll den Geist und die Intelligenz auf Krishna richten. Nun, möchte ich sagen, danke, wenn das die Aussage deiner Vorlesung ist, dann hättest du gar nicht geben brauchen. Das haben wir schon tausendmal gehört. Ich möchte jetzt auf diesen Protest, der in meiner Zuhörerschaft vielleicht drin ist, eingehen. Krishna weiß, dass es für die Devotees sehr schwierig sein wird, das zu tun, und sagt deswegen im nächsten Vers: O Arjuna, wenn du das nicht schaffst, dann musst du den sogenannten Abhyasa-Yoga praktizieren. Das ist, erklärt Krishna an einigen Stellen in der Bhagavad Gita. Ich will den Text euch gerne mal vorlesen. Mein lieber Arjuna, o Gewinner von Reichtum, wenn du deinen Geist nicht ohne Abweichung auf mich richten kannst, so befolge die regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yoga und entwickle auf diese Weise den Wunsch, zu mir gelangen. Wie in Sanskrit, was Prabhupada sagt mit regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yogas, heißt in Sanskrit Abhyasa-Yogena. In der Wort-für-Wort-Übersetzung durch die Ausübung hingebungsvollen Dienstes. Trotzdem macht das noch unklar sein, und deswegen habe ich mir mal gedacht, suche ich noch nach anderen Aussagen. Was also, wenn wir nicht mehr auf Krishna richten, den Geist richten sollen, dann sollen wir immer richten können, ohne abgelenkt zu sein, dann sollen wir Abhyasa-Yoga praktizieren. Was ist denn das? Was bedeutet das genau? Was ist unsere Chance? Nun, Krishna spricht hierüber im 6. Kapitel. Wer sitzt denn da noch, der so ein kräftiges Husten hat? Nur. Hat gesagt, das Yoga-System, das du zusammengefasst hast, erscheint mir undurchführbar und unerträglich, denn der Geist ist ruhelos und unstet. Krishna hatte gesagt, allmählich Schritt für Schritt sollte man mit Hilfe der Intelligenz, gestützt von voller Überzeugung, in Trance versinken, und so sollte der Geist allein auf das Selbst gerichtet werden und an nichts anderes denken. Allmählich Schritt für Schritt soll man den Geist fixieren. Und er hatte dann gesagt, wie man das macht. Yata yata nischalati manaschanchalam ashtiram. Wohin auch immer der Geist aufgrund seiner flatterhaften und unsteten Natur wandert, man muss ihn auf jeden Fall zurückziehen und wieder unter die Herrschaft des Selbst bringen. Das ist eine verdammt harte Übung. Wenn immer der Geist weggeht, wenn der Devi, holst du ihn ein und bringst ihn zurück. Das wäre der Yoga, den Krishna im 6. Kapitel erklärt hat. Und Arjuna ist jetzt also verzweifelt. Oh Madhusudan, das Yoga-System, das du jetzt zusammengefasst hast, erscheint mir undurchführbar und das schaffe ich nicht. Let's be practical. Und sagte, denn der Geist ist ruhelos und stürmisch. Aber Krishna sagt, oh starke Armee, es ist zweifellos sehr schwierig, den ruhelosen Geist zu zügeln, aber durch geeignete Übung und durch Loslösung ist es möglich. Nicht? Hier gibt er das Wort Abhyasa in Sanskrit. Abhyasena tu kontiya. Ist das gleiche, was er im 12. Kapitel nochmal aufgreift, als er Arjuna sagt, du, wenn du den Geist nicht ohne Unterlass auf mich richten kannst, dann musst du Abhyasa-Yoga praktizieren. Hier im 6. Kapitel hat er auch schon darüber gesprochen. Er sagt, die Möglichkeit, die du hast, deinen Geist auf mich zu richten, ist durch geeignete Übung und durch Loslösung. Nun möchte ich euch fragen, was könnte wohl diese geeignete Übung sein? Ich möchte jetzt sehr gerne wissen, was ihr euch hierfür für Gedanken gemacht habt. Und dann möchte ich gerne die Acharyas sprechen lassen. Was meinst du wohl, ist die geeignete Übung für dich im Krishna-Bewusstsein, den Geist auf Krishna zu richten? So, worum es hier geht, ist um unser erfülltes Leben, dass wir eben Devotees bleiben und nicht blubben müssen oder in die materielle Welt wieder gehen, wie es ja 70% unserer Anhängerschaft geht. Nicht? Das ist abhängig davon, ob wir den Geist in Krishna richten können. Was ist die geeignete Übung und Loslösung dazu? Abhyasa Yoga. Ich glaube, wir sind uns alle klar, dass das, was uns helfen würde, den Geist einfach immer auf Krishna zu richten, ist sehr, sehr schwierig. Nein.
Man muss wieder zu finden, was einem in dem Moment gerade anzieht oder geschmeckt
wird. Im Krishna-Bewusstsein.
Das war wieder anders sein, aber man muss zu finden, wo man Freude
erfährt. Ja. Ja, wir sammeln noch. Man muss seine Natur gemäß sich beschäftigen. Man muss etwas finden, was einen anzieht. Ist nicht so einfach, oder? Das ist ein Thema, an dem sich schon viele Leute die Zähne ausgebissen haben in der Hare Krishna Bewegung und in dem Himalaya Gebirge und so weiter. Was ist die Übung? Keshava, ich glaube, du hast dich schon Gedanken gemacht dazu. Fixen Punkt, an dem er immer arbeitet. Das könnte die Übung sein. Viel über Krishna hören. Gut, hier sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, Abhyasa, obwohl der Geist flackerhaft ist und außergewöhnlich schwierig zu kontrollieren, sollte der Geist doch beschäftigt werden in der konstanten Disziplin der Kultivierung des Bewusstseins über den Herrn. Und der Entsagung und Loslösung von Sinnesobjekten. Und zwar durch die Übungen, die der spirituelle Meister gegeben hat. Ich möchte hierüber ganz kurz sprechen. die konstante Disziplin der Entwicklung des Bewusstseins über den Herrn. Was das ist, ist, das sind Tätigkeiten des Vaidhi-Bhaktis, die eine ganz bestimmte spirituelle Kraft in sich haben und den Geist auf eine spirituelle Ebene bringen können. Ich muss euch sagen, aus der eigenen Erfahrung, ich habe vor dieser Vorlesung einen Versuch gemacht. Ich hatte eine schwere Erkältung vor 3 Tagen und dann ein Mittelchen genommen, was das wirklich gut wegbringt. Und mein Geist war genau auf dieser ersten Stufe. Chipta, gestört und flackerhaft. Und dennoch ein Schuss Tamagun dazu. Ich war sehr traurig über die ungerechte Welt. Nicht? Ich konnte nicht viel anfangen in meinem spirituellen Leben. Ich habe wirklich mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Ich will jetzt einfach mal sehen, wie ich hier rauskomme auf eine höhere Ebene, auf eine höhere Geistesebene. Und habe dann einfach nachgelesen bei Vishwanatha Chakravarti, diese, so schwierig, ich muss es immer, konstante Disziplin der Kultivierung des Bewusstseins über den Herrn. Ich habe festgestellt, dass ich habe gesagt, es muss jetzt eine Tätigkeit geben, die meinen Geist auf eine höhere spirituelle Ebene bringt. Und der Geist hat sich schon gib mir bloß nicht das Bhagavatam zu lesen. Du wirst dich schon wundern. Ich werde nicht eine einzige Zeile behalten. Jetzt musst du wirklich. Das war sehr klar. Der Geist, kennt ihr denn manchmal den Geist, wie der widerspenstig ist und dann auch nicht wieder so fromme Themen hier. Ich kann höchstens könnte ich mir jetzt ein Video von Arnold Torschießer anschauen. Nicht? Also höchstens der Gefühle. Nicht? So versucht er denn zu kommen. Ich habe gesagt, nee, sowas sehen wir uns so und so nicht an und jetzt wollen wir mal sehen, was wir machen. Dann habe ich mich erinnert, dass Prabhupada gesagt hat, wenn wir singen, den Herrn verherrlichen, ist der Herr sehr zufriedengestellt. Da habe ich ein paar Kartels genommen, mich einfach vor die Dedis hingesetzt und schöne Lieder gesungen aus dem Vaishnava Songbuch. Und sofort merkte ich, wie nach einer gewissen Zeit der Geist einfach ruhig wurde. Und es war, als würde man wie in einen Lift hineingehen und auf ein bestimmtes Knopf gedrückt haben und durch die Kraft des Liftes erhoben werden. So hat auch Krishna uns ganz bestimmte Tätigkeiten gegeben in der materiellen Welt, die diese inhärente Kraft, diese spirituelle Kraft haben. Es kommt nicht mehr auf deine eigene Kraft an, die sehr bescheiden ist, sondern es kommt auf die Kraft dieser spirituellen Prozesse an, in die du reingehst. Und da ist das, was Vrindadevi uns gesagt hat, sehr vorteilhaft. Du musst halt sehen, wozu du gerade eine Anziehung haben kannst. Singen, könnte ich mir vorstellen, bei dir zum Beispiel singen und Kartel spielen, diesen besonderen Zweiertakt, nicht? Das könnte ich mir vorstellen. Oder ich sehe die Karte oft, du spielst oft Harmonium, ich glaube, das hilft dir persönlich, oder ist das nur zum Üben? Beides, ja. Nicht? Also da gibt's, oder einer ist so ein total Philosoph, der wird begeistert durch bestimmte philosophische Dinge. Ihr müsst irgendwelche spirituellen Tätigkeiten finden, die in sich diese inhärente Kraft haben. Ihr könnt nicht auf die Kraft des eigenen Geistes warten. Die ist nicht da, wenn die Tamagun oder die Rajagun da ist. Ihr müsst in diese Liftvorgänge reingehen und dazu muss man eine Anziehung verspüren. Man muss sehen, was für eine Anziehung man hat. Man muss sich selber ein bisschen kennenlernen. Und das nächste, was man praktizieren muss, ist die zweite Sache. Und man muss Entsagung und Loslösung von den Sinnesobjekten praktizieren, durch die Mittel und die Übung, die der spirituelle Meister eingibt. Seht mal, Srila Prabhupada, ich will jetzt mal auf einen, muss ja heutzutage, wo dieses Thema, Guru in der ISKCON, da haben manche. Also gerade in Deutschland gab es ja diesen Zwischenfall, wo manche Schüler von einem spiritueller Meister sich umorientiert hat. Ich glaube, wir können alle, glaube ich, jetzt mal zu Prabhupada gehen und uns da jetzt ihn jetzt als Vorbild sehen. Prabhupada hat eine ganz bestimmte Sinn und Prabhupadas Stil ist eine ganz besondere, sagen wir mal, bestimmte Dinge tun wir als Devotees nicht. Ich habe mal eine Vorlesung gegeben. Seid sehr vorsichtig mit Dingen wie, ich habe gehört, in ISKCON Deutschland gibt es so eine Mode, sich ins Kino zu setzen oder Videos anzuschauen oder irgendwie Fernsehen anzuschauen. Das ist sehr, sehr heikel, diese Dinge, weil wir müssen uns eigentlich vor diesen Informationen ein bisschen loslösen. Wenn das in Geist kommt, das setzt so tiefe Eindrücke, dass du kannst dich einfach nicht auf Krishna richten, danach mit dem Geist so gut. Manche, die wollte ich sagen, weil dann sehe ich einfach die Realität der materiellen Welt, wenn ich mir mal so einen richtigen Kriegsfilm anschaue. Ich habe das dann auch mal ausprobiert und mir so ein Video angeschaut. Danach sind das so tiefe Eindrücke, die im Geiste drin sind, dass dich einfach begleitet. Nicht? Das ist eine mentale Vergiftung. Dieser Prozess funktioniert also nicht sehr gut. Das ist nur eine Ausrede. Nicht? Man muss sehr aufpassen, wie man Entsagung praktiziert. Du kannst niemals Vertrauen in Krishna fassen oder, sagen wir, den Geist auf Krishna richten, wenn du nicht ein bisschen strikt bist und achtest, was da reinkommt in deinen Geist. Genauso wie mit der Nahrung. Du musst schon strikt sein, was du reinnimmst als Nahrung in dein Body. Sonst wirst du sehr sinnlich sein, wenn du was isst, was nicht Prasadam ist. Also diese beiden Sachen haben wir im spirituellen Leben, um unseren Geist dazu zu bringen, dass der stabil wird und ein bisschen Abhyasena Yoga praktiziert. Das heißt, dass wir positive spirituelle Übungen ausüben in unserem Sadhana und so weiter. Nicht die in sich eine spirituelle Kraft haben. Und das nächste ist, dass wir strikte Entsagung praktizieren. Manchmal ist es gut anzufangen, wir haben ja die vier regulierenden Prinzipien. Eine andere sehr günstige Entsagung, die ein Devotee sagt, wenn er merkt, wie er Mist denkt, wenn man das merkt, einfach nicht den Gedanken weiterverfolgen, sondern sich auskoppeln und nicht weitergehen. Diese Entsagung ist auch gut. Die größte Entsagung ist im Kali Yuga, nicht schlecht über andere zu denken. Nicht, da muss man wirklich seinen Geist mal trainieren. Meine lieben Devotees, worauf es mir in dieser Vorlesung drauf ankommt, ist, wir müssen praktizieren. Wir müssen in eine Geistesschule rein. Jeder Einzelne von uns muss sich darin üben, den Geist zum Freund zu machen. Und wir brauchen dazu Abhyasa-Yoga, den Yoga der Übung, wo wir so spirituelle Übungen immer wieder machen. Ich würde sie mal jetzt ein modernes Wort versuchen zu finden, diese Lift, diesen Aufzugsübungen, die einen auf eine andere Ebene bringen. Und auf der anderen Seite, wo wir ein bisschen Entsagung praktizieren. Das ist der Weg, den für Menschen wie wir Krishna vorsieht in den Heiligen Schriften. Wir müssen das tun. Wir müssen das üben. In unserer Predigerparty haben wir uns in dem letzten halben Jahr sehr Gedanken darüber gemacht, wie wir in unseren Geist, sagen wir mal, das Thema Ausgeglichenheit und Gleichmut reinkriegen. Krishna spricht ja so oft darüber, dass er sagt, das Kommen und Gehen ist wie von Glück und Leid, ist wie das Kommen und Gehen wie von Sommer und Winter. Man muss es tolerieren. Krishna spricht darüber, man sollte, der Devotee sollte es lernen, Ehre und Schmach da gleich zu bleiben. Im 12. Kapitel spricht Krishna unglaublich darüber, davon, wie der Devotee sich in Gleichmut üben muss. Und das muss man richtig üben. Das ist wie, ich vergleiche es gerne wie ein Muskel. Wir haben zwei Muskeln, die sehr stark sind. Anziehung, wir mögen was, wir wollen es haben. Und dann auf der anderen Seite
Ablehnung, das mögen wir nicht, das ist Mist, das missfällt uns, das ist und den Typen mache ich nicht und so weiter. Nicht? Wir sind da unglaublich stark in Sankalpa und Vikalpa. Aber spirituelles Leben kannst du nur praktizieren, wenn du auf die Ebene von Tulya, Gleichmut, kommst. Wenn du die Gita auf diesen Punkt durchliest, 12. Kapitel, hervorragende Stellen. Wo Krishna darüber spricht, wie seine Devote. Wer weder frohlockt noch bekümmert ist, weder klagt noch etwas begehrt und sowohl Glück verheißenden wie auch Unglück verheißenden Dingen sagt, ein solcher Gott geweiht ist mir sehr lieb. Merkt ihr, der ist frei von Sankalpa und Vikalpa. Dann, er soll ein gutgütiger Freund für alle sein, derjenige, der niemanden in Schwierigkeiten bringt und der sich von niemanden verwehren lässt. Denn Glück und Leid, Furcht und Sorge ausgeglichen bleibt. Ist mir sehr lieb. Das ist voll damit, diese Kapelle. Aber das muss man üben. Weil unser Geist von der natürlichen Reaktion her ist immer Sankalpa oder Vikalpa. Das will ich oder das will ich nicht. Anziehung und Ablehnung. Wir müssen es lernen, gleichmütig zu werden. Das ist eine strikte Disziplin. Und wer das nicht macht, wird keine Chancen haben im spirituellen Leben, wenig Chancen haben im spirituellen Leben. Das ist also das eine, der Yoga der Übung. Durch spirituelle Praktiken und durch Entsagung den Geist versuchen ruhig zu machen. Jetzt kommt aber der zweite. Und dieser zweite Weg wird euch viel mehr gefallen. Dieser zweite Weg ist ein Weg, den die Devotees wählen, die viele Dinge schon ausprobiert haben. Ich habe mal, ich hoffe, dass du es mir nicht übel nimmst, sagen wir mal so, ich habe mal eine junge Schülerin gefragt, wie schaffst du es, an diesen Themen in der Schule interessiert zu sein? Das ist, ich weiß nicht, ob ihr noch euch erinnern könnt, zur Schule zu gehen. Also ich habe das nicht geschafft. Ich musste die Schule verlassen. Ich wäre sonst wahnsinnig geworden. Es war zu langweilig. Nicht? Und die junge Schülerin hat mir gesagt, weißt du musst es einfach schaffen, irgendwie an den Themen ein Interesse zu finden. Irgendwie. Vielleicht, dass es dir was nützt im späteren Leben oder dass man es ja auch von einer relativen Ebene als etwas Interessantes betrachten kann. Irgendwie. Sonst geht es nicht. So ist es auch im Krishna-Bewusstsein. Müssen wir dazu kommen, irgendwie eine Anziehung zu Krishna zu entwickeln. Was wir jetzt besprochen haben, ist so der Yoga-Weg. Der muss auch sein. Disziplin, Entsagung von den Sinnesobjekten. Übe immer wieder den Geist zurückzubringen zu spirituellen Praktiken. Aber da sind viele von uns nicht qualifiziert zu. Auch das ist schon zu viel verlangt für viele von uns. Wir sind einfach so ein verbrauchtes Kali-Yuga-Material nicht in dieser Zeit. Unsere Hauptchance, die ich persönlich sehe, ist, wenn wir Anziehung entwickeln zu Krishna. Und das geht nur, indem man über Krishna Katha von einem qualifizierten Devotee hört, von qualifizierter Quelle. Wo man wirklich das hört und merkt, ja, also das, also so ein Gott, das stehe ich dazu. Der ist einfach, Krishna ist nice. Kennt ihr das, wenn man einfach fasziniert ist von Krishnas Aktivitäten? Prabhupada hat sehr auf dieses Prinzip gebaut und hat deswegen das Krishna-Buch übersetzt in die, und hat gesagt, jeder, der das liest, wird eine Anziehung an Krishna entwickeln. Und, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig in unserer Tradition. Und deswegen ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, also daran zu gehen und sich diese Dinge machen. Denn in Krishna Katha hat Krishna diese diese Anziehungskraft hineingetan, die Devotees zu ihm hinführen kann. Krishna hat seine Lilas actually ausgeführt, das wird mehrere Mal im Bhagavatam gesagt, um die bedingte Seele anzuziehen. Selbst der Rasa Lila es gibt diesen Schluck, Rikriditam Rajavadhu, dass man voller Vertrauen hören sollte, wie der Herr seine Lilas ausübt, und dann wird die Krankheit im Herzen, nämlich die Lust im Herzen, weggehen. Das ist der letzte Vers, den Shukadev Goswami am Ende des Rasa Lila dieser Kapitel gibt. Nun, die Devotees in unserer Bewegung sind sehr vorsichtig, diese Themen zu hören, und Prabhupada hat uns da auch gewarnt. Wir mögen vielleicht jetzt nicht gleich anfangen mit dem Rasa Lila, aber wir müssen mit irgendwelchen Lilas von Krishna anfangen, darüber zu meditieren und zu sehen, wie anziehend Krishna wirkt, und selber diese Erfahrung machen in unserem spirituellen Leben, sodass wir einfach da bestens angezogen sind mit Krishna Lila. Denn letztendlich müssen wir in unserem Geist den Weg der Anziehung gehen und nicht den Weg der wir sind nicht große Yogis. Das kann man so sagen. Ne? Ich möchte euch bitten, ich komme jetzt zum Ende meiner Vorlesung, dass ihr alle euch für euch mal darüber Gedanken macht, wie ihr das in eurem Leben anpacken wollt. Wie ihr ein praktisch funktionierendes Programm machen könnt, dass der Geist ein bisschen unabhängig wird von den Ups und Downs des materiellen Daseins und einfach, wo ihr den Geist unterbringt bei Krishna. Auch ein sehr wichtiger Punkt, der immer wieder erwähnt wird in den Schriften, ist, dass die Spiele von Lord Chaitanya Mahaprabhu sind für viele Devotees von uns noch praktischer, weil sie Lord Chaitanyas Sankirtan-Bewegung ist so sehr mit unserem, was wir tun, verbunden, dass wir einen sehr schnellen Zugang dazu finden. Und es heißt in den Schriften, wer sich zum Beispiel mit Lord Chaitanya beschäftigt, da gibt es einen Schlucker von Prabodhananda Saraswati Thakur, der die Lilas von Lord Chaitanya hört, wird bald in den Ozean von Radha Dasya eingehen. Also das sind ganz hohe spirituelle Themen. Also da kommt man dann von über Lord Chaitanya in den Ozean von Radha und Krishna Lilas rein. Das ist wohl noch das Praktischste, dass wir da anfangen. Also das müssen wir machen, sonst werden wir nur so fast Devotees sein, so die einfach ja nicht in der Lage sind, andere zu lieben, die sind immer nur mit sich selbst beschäftigt sind, die einfach immer nur gestört sind von morgens bis abends, und wenn eine kleine Sache nicht stimmt, dann sind sie schon wieder im Eimer, nicht? Und so weiter. Wir können uns das nicht erlauben, mit unserer Bewegung auf dieser Stufe von Novizen zu bleiben. Dann werden wir nicht richtige Träger von Chaitanya Mahaprabhu und auch von Prabhupads Lehre sein können, weil wir das nicht selber umsetzen können in unser Leben, in unserem Lebensstil. Also die Lilas von Chaitanya Mahaprabhu sind auch immer sehr, sehr lehrreich.
Hare Krishna.
Ich habe einen persönlichen Freund, der also ganz davon überzeugt ist. Der erzählt von, manchmal 8 Stunden erzählt der Chaitanya Lila. Das müssten wir auch mal machen. Da kommt man so rein. Ich spreche von Radhanath Maharaj, nicht? Wir waren mal zusammen in Mayapur. Boah, wir haben einfach nur Chaitanya Lila erzählt. Wenn er nicht mehr konnte, habe ich weiter erzählt, dann hat er weiter erzählt. 8 Stunden, kein Problem. Und die Devotees alle haben gehorcht und gelauscht und so weiter. Und dann waren wir einfach in der transzendentalen Welt danach. Da kommt das mit dem Geist. Wenn der Geist angezogen ist, dann brauchst du ihn nicht mehr zu kontrollieren. keiner muss, wenn er verliebt ist, seinen Geist auf seine Geliebte oder seinen Geliebten fixieren und kontrollieren und Abhyasa-Yoga machen und so weiter. Das geht einfach super. Oder du mit deinem süßen kleinen Nanda Gopal, da fliegt der Geist von ganz alleine rauf. Nicht? Brauchst du nicht zu. Ach, Nanda Gopal, siehst du süß aus. Es geht ganz von alleine, weil der Geist so angezogen ist. Das ist der Punkt, der für uns am besten funktioniert. Sanskrit-Wort hierfür ist Raga, Absorbierung mit Anhaftung. Das geht sehr leicht, wenn wir über Lord Chaitanya hören, seine Eigenschaften und so. Lord Chaitanya Mahaprabhu, der ist der Schlüssel für alles andere. Also das müssen wir machen, das können wir. Wir können nicht sagen, gut, jetzt haben wir diese Vorlesung, Dankeschön, zack, mal wieder, kennen wir ja, Maharaj ist immer so ein bisschen enthusiastisch für das spirituelle Thema, aber schnell unter den Teppich damit, jetzt wieder in den Alltag und wieder gestört bleiben. Nicht, das geht nicht. Das dürfen wir nicht zulassen. Was meinst du, Raj Mahan? Geht nicht. Wir müssen jetzt Farbe bekennen. Nicht? Gut, hier bin ich allein. Willkommenes Ende allein. Okay. Habt ihr zu diesem Thema irgendwelche Fragen? Ich hatte zuerst Nityananda Priya gesehen, ja, dann wäre es. Die Polizeigruppe meinst du? Ja.
Also das war eine
Du warst so vertieft, dass deine Polizisten, ja.
Ja, die haben dann nur noch für Peter nicht belacht, weil ich nicht mehr bei der Sache war. Und auch Sachen falsch gesagt habe oder mein Wort falsch angeschrieben habe.
Nityananda Priya ist in der Polizeihochschule. Hochschule oder?
Ja.
Fachschule, ja. Und unterrichtet die Boys auf der Straße. Ne?
Ja.
Du, aber das ist nicht unbedingt das Ergebnis von Krishna-Bewusstsein. Das kann auch ein ganz normaler, klassischer Fall von Jugendlichem ausgespaced sein. Ne? Ja. Ja. Gibt das auch im hohen Alter, you know, und im tiefen Alter und so weiter. Ja. Sieh mal, ich finde es sehr gut, in dieser Frage wird eine Dichotomie aufgesetzt. Man ist entweder völlig Krishna-bewusst und dann ist man so bei der Sache und dann wird man fürs Altersleben untauglich. Das stimmt auf der Stufe der Bhava, bist du so. Aber ich weiß noch nicht, ob du diese Stufe schon erreicht hast. Nicht? Da stimmt es, der Devotee ist wie ein Madman. Dann nicht, aber ich will mal sagen, Krishna hat Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gesagt, kämpfe und denke dabei an mich. Ich glaube, was du erfahren hast, ist eine ganz natürliche Situation, die jedem Devotee so geht. Man ist bei Das ist ein schönes Zeichen, dass du so eine Anziehung hast. Man ist bei etwas, was einem sehr lieb war, ein schönes Sonntagsfest. Und dann kann man den Geist noch nicht auf das richten, was jetzt anliegt. Nicht? Aber man so, du, das macht dich sympathisch, du bist ein echter Devotee da, Nityananda Priya. Aber man muss das hinkriegen, dass man bei der Sache ist. Zum Beispiel auch, das muss man auch ein Auto, als Autofahrer, wenn Shrishti Kater sagte, nur im Kirtan da tanzt und nicht da in der Kurve, Kurve. Nicht, dann wo würde man da hinkommen? Das muss man. Aber man kann, das heißt nicht, dass er jetzt ein Maya sein muss, um Auto zu fahren, Auto fahren zu können und alles zu vergessen. Das muss man parallel machen. Ne? Heute hatten wir so eine Gefahrensituation. Da musste er total schnell reagieren, konzentriert sein, obwohl er gerade gechampt hatte. Im Auto. Also das musste seinen Geist fixieren. Was du erzählt hast, ist, das geht manchmal die Bodhis, dass sie ihren Geist nicht fixieren können auf ein Thema. Aber das hat nichts mit Krishna-Bewusstsein zu tun. Das hat was mit Anziehung und Anhaftung oder dem vergangenen Sein zu tun. Ich würde da einfach sagen, man hat daraus gelernt, man hat einmal einen Fehler gemacht und jetzt, wenn ich in so einem Zustand bin, dass ich ganz woanders bin, dann versuche ich einfach den Geist, bevor ich in diese Situation reintrete, den Geist zu sammeln. Zum Beispiel ist das ein Grund, weswegen ich mir so oft Notizen mache für meine Vorlesung, weil ich weiß, dass ich mit meinem Geist, ich bin normalerweise immer ganz woanders bei meinem Geist und jetzt bin ich bei der Vorlesung, jetzt muss ich zum Thema sprechen, also nehme ich mir Notizen und sammle den Geist dann so. Und dann muss jeder von uns einfach wissen, wie er den Geist sammeln kann. Bevor du in die Klasse hineingehst, mach dir einfach dein Thema bewusst. Ich werde über den Punkt und den Punkt und den Punkt sprechen und den Punkt auch und dann gehst du gesammelt so rein und machst das einfach für Krishna. Nicht in einer Priya hat schon viele Polizisten durch. Also die lehrt Ethik unter dem Polizisten. Ethik? Nicht mehr? Ja. Ja. Du bist Englischlehrerin, dann?
Ja.
Englisch. Ja. Aber?
Sei dem Mann gut, also das.
Ja. Ja. Ja, aber früher hat sie Ethikunterricht gegeben zur Polizei. Und da hat sie viele Leute begeistert, dann so bestimmte spirituelle Dinge, dem auch höhere Gedanken gebracht, die Jungs. Ja. Krishna. Gut, Birgit, du hattest noch einen Punkt.
Man weiß nicht, wie ich bin, ich leide, also wie ich bin krank.
Ja.
Ja. Das heißt, dass ich vielleicht, oder man könnte das so verstehen, dass man dann nur noch sagt,
egal.
Und ich nehme keine Medizin, ich warte einfach darauf, dass ich warte überhaupt, dass ich einfach mein Leid.
Ja.
Wie weit muss man auch noch sich bemühen, wieder gesund zu werden oder eben aus dem Leid rauszukommen?
Ja. Es gibt bei diesen Dingen immer zwei Betrachtungsweisen. Erstmal gibt es ein sogenanntes, man nennt das Mukhya Bhakti, das heißt, dass man sich direkt mit Bhakti beschäftigt und spirituellen Dingen. Darüber habe ich gesprochen. Aber dann heißt es, gibt es das Gona Bhakti. Das heißt das indirekte Bhakti. Hier beschäftigt sich der Devotee mit seinem physischen Körper und mit seiner, sagen wir mal, bedingten Natur und schaut, wie er die dazu bringen kann, sich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Prabhupada hatte einmal, zum Beispiel, wenn du krank bist, es ist wichtig, dass der Körper und der gesund ist, damit du weißt, in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist meistens. Es ist nicht so einfach, wenn du krank bist, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren und du kannst. Prabhupada sagte einmal zu einem Devotee, euer hingebungsvoller Dienst besteht darin, dass ihr gesund werdet. Damit meinte er, das ist diese zweite Kategorie vom Bhakti, nämlich Gona Bhakti, das Indirekte, wo man die bedingte Ebene des Lebens versucht, mit Krishna in Kontakt zu bringen. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich in der Jugendmedizin meistens abgelehnt habe. Und heute ist es so, dass ich, wenn ich dass ich mich wirklich bemüht habe, über die Jahre die für mich beste Medizin herauszufinden, die immer funktioniert bei den kleinen, bei den Sachen, die so passieren. Und dann sofort das nehme. Und diese Erkältung zum Beispiel, es war nur anderthalb Tage, wo ich so richtig down war und nicht richtig mehr Service machen konnte. Und ich gehe jetzt hoffentlich immer so nicht den Tag von dem Abend loben, aber Gona Bhakti ist Gona Bhakti, da solltest du deine Intelligenz schon drauf richten. In dem Verständnis, dass du da dann dein Mukhya Bhakti, deinen direkten hingebungsvollen Dienst, erst richtig ausüben kannst. Nur auf einer sehr fortgeschrittenen Devotees-Ebene gibt es, Devotees, die nicht mal das mehr machen. Die sind so jenseits des physischen Körpers, die tun die ganze Zeit ihren Service im Geiste machen, in Meditation. Das sind aber, die sind so weit weg für uns, diese sehr hohen Devotees. Wie Gurkeshwar Das Babaji, der konnte nicht mehr sehen. Und wollte ihn Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sein Schüler, nach Kalkutta zu einer Augenoperation bringen. Aber Gurkeshwar Das Babaji dachte, ich werde niemals in die materielle Welt Kalkutta gehen. Der wollte da nicht hin, weil ihm die Atmosphäre zu schlecht war. Nicht? Der wollte nur in Mayapur bleiben. Und er brauchte auch seine Augen nicht mehr. Der war auf dieser Stufe, wo er von Krishna geführt wurde. So weiter einmal wird beschrieben, kam ganz früh am Morgen Gurkeshwar Das Babaji bei Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur an. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur guckte und sagte, wie kommst du denn hierher? Mit welchen Straßen bist du gekommen? Da lachte nur Gurkeshwar Das Babaji. Some person has brought me. Nicht? Und jeder wusste, es war Krishna, der ihn hingeführt hat. Ich habe so einen rührenden Bhagavatam, den Gangadas, so ein Blinder, den haben Shishtikada und ich besucht, um einfach unsere Ehrbietung zu bringen und eine kleine Spende zu geben und einfach die großen Seelen zu treffen. Ram Bhakta. Das hat mich total beeindruckt. Er lebt so an so einem Ganga-Tempel, direkt an der Ganga. Und auf dem Tempel sind so, also auf dem Altar sind so liebliche Sitaram. Die sehen irgendwie aus wie Radha und Krishna. Die sind so richtig müssen. Also ich habe mir vorgestellt, ich glaube nicht. Und der ist jeden Tag, der ist stockblind. Jeden Tag lässt er sich hinbringen zum Altar und dann geht er so rumherum, macht seine Parikramas. Und er hat aber diese scharf geschnittene und sehr intelligente und wache Gesichtsausdruck, das sieht man. Und wir haben ihn auch dann nochmal besucht und er sagt einfach, ich brauche jetzt nur noch spirituelle Augen. Ich bin schon über 60, nicht? Ich will nur noch Radha, ich will nur noch Sitaram sehen. Mit dem Rambakter. Dem wurde angeboten, in die Klinik nach Delhi zu gehen und dort die Augen zu operieren. Da hat er kein Vertrauen. Ich brauche nur noch spirituelle Augen. Und wie willst du die erreichen, habe ich ihm gesagt, ja? Einfach durch Chan. Aber wir sollten nicht versuchen, diese Ebene zu imitieren. Die sind dann auch nicht gestört, wenn wir krank sind, so wie wir gestört sind, solche Seelen. Ne? Das ist der Körper, sind wir nicht der Körper. Also, da sind die jenseits davon. Für uns ist es praktischer, Mukhya Bhakti da zu praktizieren, indirektes hingebungsvollen Dienst, dass wir die Versorgung unseres Körpers als einen Dienst zu Gott sehen, weil der ja ein Vehikel ist, der Krishna dient. Gut. Geben die Voice, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt in den Bereich, wo wir mal in Richtung Prasadam unternehmen. Und Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bitte, mir ist klar, ich habe die Vorlesung, ich bin selber nicht zufrieden durch die Vorlesung. Es war nicht so gut präsentiert und so weiter. Aber bitte nehmt euch das Prinzip und die Essenz heraus, dass ihr versucht, auf eine Ebene zu kommen in eurem Leben, wo ihr nicht mehr so abhängig seid von Glück und Leid, die draußen sein wird. Das muss man lernen, sonst schafft man es einfach nicht auf dem spirituellen Weg. Wir können nicht einfach sagen, ah, die Yogis, die machen diese komplizierten Sachen, ich bin aber eher bei der Hare Krishna Bewegung, das wird schon irgendwie von alleine klappen bei mir. Und wir müssen auch sehen, wie wir das Gleiche auf unsere Weise erreichen können. Sonst ist vom spirituellen Leben wirklich keine Rede. Und wir werden uns nur selber betrügen und am Ende weinend in der Ecke sitzen, weil wir nicht vorangekommen sind im Leben und diese Chance verpasst haben. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gornitai ki jai, Gor Premanandi Hari Hari Bo.